Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich steige gleich mal mit einer Frage ein. Wann hast du das letzte Mal etwas so Tolles gehört, dass du dich jetzt mal setzen musstest? Dass du vielleicht aufgesprungen bist und gejubelt hast? Oder dass du anbetend auf die Knie gefallen bist? Wann war das letzte Mal und was hat man dir da gesagt? Überleg mal. Weil heute geht es um etwas, was Paulus so emotional total bewegt, dass er sagt, ich falle auf die Knie. Das ist was absolut Besonderes. Aber bevor wir dazu kommen, was das ist und was Paulus dazu veranlasst hat, auf die Knie zu gehen, nochmal ein kurzer Rückblick. Weil wir starten heute eine Predigtreihe, die gar keine ganz neue Predigtreihe ist, sondern die an eine Predigtreihe anknüpft, die wir letztes Jahr angefangen haben im Herbst. Es geht um den Epheserbrief und wir haben zwei Kapitel des Epheserbriefs letztes Jahr schon uns Kapitel für Kapitel oder Abschnitt für Abschnitt angeschaut. Und jetzt geht es weiter mit Kapitel 3. Und vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen an den Inhalt. Weil es geht im Epheserbrief um den Plan Gottes mit uns Menschen, um den Masterplan, deswegen heißt die Predigtreihe auch so. Wir sind nicht einfach nur so zufällig hier und es ist nicht wichtig, dass du existierst oder so, sondern du bist wirklich ein geplantes Wesen, ein Mensch, der von Gott gewollt ist, so wie er ist. Und Gott hat einen Plan, einen übergeordneten Plan für das Leben von jedem von uns Menschen. Und wir dürfen ihn herausfinden, uns auf Entdeckungsreise begeben und schauen, was das für ein Plan ist. Paulus schreibt in den ersten beiden Kapiteln, dass wir als Menschen geliebt sind und keine Produkte des Zufalls sind, sondern dass wir erwählt wurden. Du wurdest erwählt von Gott, in seiner Gemeinschaft zu leben, weißt du das? Und das haben wir gehört. Und dann ging es auch um das Böse. Das Böse, das es auf der Welt gibt und dass Gott es überwunden hat am Kreuz und dass wir es mit ihm überwinden können, Tag für Tag in der Kraft seines Geistes. Und dann ging es im letzten Teil der letzten Predigtreihe um diesen wunderbaren Tausch, dass wir unser Leben ohne Gott und dass all das Schwere, das wir haben im Leben, all die Verletzungen, all die Sünde, all das Schwere, dass wir es eintauschen können bei Gott gegen ein neues Leben, gegen zum Beispiel die Kindschaft, dass wir Vater sagen können zu Gott. Oder durch einen Bund, den er mit uns schließt, dass er sagt, ich gebe euch das Bürgerrecht im Himmel und somit eine Hoffnung im Leben und im Sterben. Und wir wurden als Christen mit seinem Geist versiegelt. Das haben wir alles gehört in der letzten Predigtreihe. Und heute geht Paulus dann so weiter, dass er sagt, wegen diesen Dingen, wegen diesen guten Nachrichten, die es gibt, diesem Evangelium, ja, das heißt ja gute Nachricht, deswegen falle ich staunend auf die Knie. Und da komme ich zu unserer Eingangsfrage zurück. Na, das ist das, was Paulus bewegt hat, wo er gesagt hat, deswegen falle ich auf die Knie. Und er schreibt in Epheser 3, Vers 1, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben, doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Paulus staunt. Paulus staunt. Und er lädt dich ein und mich ein, mit ihm staunen zu lernen. Entweder zum ersten Mal oder wieder ganz neu. Kannst du das eigentlich, über Gott staunen? Es ist wie mit allem, oder? Wenn man Dinge zum ersten Mal hört, dann versetzt einen das viel, viel leichter in Staunen, als wenn man bestimmte Dinge schon tausendmal gehört hat. Mit Gott ist es genauso. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast noch wenig über Gott gehört, weißt wenig über ihn Bescheid oder vielleicht noch gar nichts. Und dann ist es für dich leichter, über Dinge zu staunen, als für jemanden, der schon tausendmal das Gleiche gehört hat. Vielleicht sitzt du aber auch schon hier und du hast ganz, ganz lange und ganz, ganz viel Unterschiedliches schon von Gott und über Gott gehört. Dann lade ich dich ein, mal so zu tun, als wäre das alles ganz neu für dich. Da gibt es einen Gott, einen Gott. Allein das ist schon etwas, das ich ins Staunen versetzen kann. In Deutschland glauben das nur rund 40%. Ich habe mal ein paar Statistiken mir angeschaut, es geht so zwischen 38% und 47%, glauben noch irgendwie an Gott, an ein höheres Wesen. Da sind alle Religionen mit einbegriffen und alle Glauben mit einbegriffen. Aber nur noch 40% etwa, so ganz grob, glauben an Gott. Und das kann einen schon in Staunen versetzen. Da gibt es einen, der uns gemacht hat und der die Welt gemacht hat. Dann ist nicht alles Zufall und dann ist auch nicht alles egal, wie man lebt, sondern dann gibt es ja einen, der irgendwie eine Absicht hatte hinter dem, was er gemacht hat. Wenn es einen Gott gibt, dann hatte der eine Absicht. Und dann gibt es auch einen Sinn hinter deinem und meinem Leben. Und das, allein das kann einen schon in Staunen versetzen. Da gibt es einen Gott und ich bin kein Produkt des Zufalls, sondern da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken mit dieser Frage, wer dieser Gott ist und was er für mein Leben geplant hat. Und dann ist dieser Gott auch noch interessiert an dir. Er liebt dich sogar. Stell mir sich das mal vor. Ein Gott, der uns sogar liebt, der dich sogar liebt. Wenn man das erste Mal hört, dann staunt man da auch nicht schlecht. Und dann tauchen natürlich gleich Fragen auf, warum geht es mir dann nicht besser, denkst du dir dann vielleicht, wenn du zum ersten Mal hörst, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Wenn mich dieser Gott liebt und wenn der allmächtig ist und ja alles gemacht hat, warum geht es mir dann nicht besser? Warum bin ich dann nicht reicher und erfolgreicher? Das ist auch eine Frage. Und dann lesen wir, wenn wir die Bibel ein bisschen lesen, plötzlich darüber, dass wir Menschen von Gott getrennt sind. Dass der volle Segen Gottes und das, wofür der Mensch eigentlich gedacht ist, dass das gar nicht so gelebt wird mehr vom Menschen. Dass er getrennt ist von Gott. Und dann ist es auch schon mal zum Staunen. Warum ist er getrennt von Gott? Ja, weil Gott heilig und rein ist. Krass, oder? So rein und so heilig ist Gott, dass er mit dir und mir als Mensch erstmal gar nicht zusammenleben kann, wenn wir oft an uns selbst denken, wenn wir uns mehr lieben als unseren Nächsten oder Gott selber. Gott ist so rein und so heilig, dass er gar nicht mit uns, die Bibel nennt das dann Sündern, zusammenleben kann. Das ist auch mal eine Nachricht zum Staunen. Aber es erklärt auch einiges. Weil wir dann auch verstehen, warum die Welt so schlecht ist, warum Menschen sich gegenseitig so viel Böses tun. Weil man denkt, die lernen gar nicht, die Menschen aus der Geschichte. Immer wieder gehen sie in die gleichen Fehler rein. Ja, wenn man die Nachrichten hört, was das politisch abläuft, wenn man in unsere Gesellschaft schaut, wenn man vielleicht auf die Arbeitsplätze, in die Schulen schaut, wo Leute gemobbt werden, wo die Menschen immer wieder die gleichen Fehler tun, wenn man in die Streits in der Familie schaut, vielleicht auch in die Schwächen des eigenen Lebens schaut, dann erklärt sich das plötzlich, wenn man versteht, der Mensch ist von Gott getrennt und er lebt gar nicht mehr so, wie Gott es sich das eigentlich gedacht hat. Und dann ist das eine Erklärung für vieles Leid in dieser Welt. Und dann lesen wir weiter, aber Gott liebt uns trotzdem. Und wie krass ist das denn, oder? Da ist der allmächtige Gott, der alles kann, der perfekt ist, der zufrieden ist in sich, weil er aus der Dreieinheit besteht und der uns eigentlich gar nicht braucht und trotzdem liebt er uns noch, obwohl wir Menschen uns von Gott abgewandt haben und oft zu egoistisch sind. Trotzdem liebt er uns noch. Nicht aufgrund dessen, wie perfekt wir sind, sondern aufgrund dessen, dass wir Mensch sind, einfach nur so. Und dann liebt er uns so sehr, dass er am Kreuz stirbt für unsere Schuld. Was ist das für ein Gott? der alles kann, der zufrieden ist und dem trotzdem so viel an uns Menschen liegt, dass er Mensch wird, dass er leidet, dass er weint, dass er im Leid der Welt, dass das Leid der Welt auf sich nimmt und dass er einen schrecklichen Tod stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Das ist was Besonderes. Das kann uns wieder ganz neu zum Staunen bringen. Und dann ist dieses Heil universal zugänglich. Das heißt, jeder Mensch kann ganz einfach zu diesem Gott kommen, eine Beziehung zu ihm aufbauen. Und das war das, was die Empfänger des Epheserbriefes damals so erstaunt hat. Ja, damals hatte jedes Volk so seine Götter und dann ging es darum, das stärkste Volk gewinnt und der den mächtigsten Gott hat, der war politisch das stärkste irgendwie. Und dann konnte man die anderen unterdrücken und die eigenen Götter den anderen aufzwingen. Und plötzlich kommt da was ganz Neues, dass Paulus sagt, dieser Gott ist für alle da. Der sprengt diese kulturellen Grenzen. Dieser Gott, von dem ich rede, der ist nicht nur für die Juden da, sondern der ist für alle da, für alle. Und jeder kann zu ihm kommen, ganz egal, welche Hautfarbe er hat, ganz egal, wie er geprägt ist, ganz egal, welche politische Einstellung er hat, ganz egal, wie die Geschichte von dem ist. Gott ist für alle da. Wow, dann ist das zum Staunen. Und dann kann jeder einfach so jetzt mit diesem Gott reden und beten. Ja, manchmal für viele von uns ist es so selbstverständlich geworden. Es ist überhaupt nichts mehr Besonderes. Aber das muss man sich mal vorstellen. Du kannst mit dem lebendigen Gott reden, der alles kann, der dich liebt. Jederzeit, den ganzen Tag über. Und dann hat Gott einfach mal so ein Buch geschrieben, ja, in dem wir herausfinden können, wer er ist. Wir müssen nicht mehr nur raten und irgendwo im Nebel rumstochern, wer ist dieser Gott? Wir machen uns Gedanken und denken, ja, ich hätte gern einen Gott der Liebe, also ist es der liebe Gott. So müssen wir gar nicht denken, sondern wir können wirklich erfahren, wer dieser Gott ist, was es bedeutet, dass dieser Gott heilig ist und gerecht und voll Liebe und wie ein Vater, aber auch ein Richter und so weiter. Da können wir ein Buch lesen, das er geschrieben hat. Wir können herausfinden, wer er ist. Er hat sich offenbart. Wie krass ist das denn? Und da lesen wir dann auch, dass wir eine Hoffnung haben auf die Ewigkeit. Ja, der Tod muss mir keine Angst mehr machen. Was ist das für eine Botschaft? Jeder von uns muss mal sterben. Aber will er denn nicht? Das ist sicher. Und wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Tod, wenn wir an Jesus glauben. Wir haben diese Hoffnung auf die Ewigkeit. Wunderbar. Wunderbar, das ist zum Staunen. Und dann lesen wir in der Bibel weiter, dass wir sein veränderndes Handeln sogar jetzt schon erleben können. Ja, in Epheser 5 bis 6 kommt das da nochmal ganz explizit. Aber das ist Paulus auch wichtig, dass er sagt, das ist nicht nur was für die Ewigkeit, sondern das könnt ihr jetzt schon erleben. Du bist nie mehr allein. Weißt du, dass wenn du an Jesus glaubst, bist du nie mehr allein, selbst in den dunkelsten Stunden deines Lebens. Das kann einen schon in Staunen versetzen, oder? Und vielleicht hörst du das alles zum ersten Mal und dich versetzt das in Staunen und du hast gleich 1000 Fragen und dann mache ich dir Mut, hey, bleib dran. Bleib dran. Finde mehr heraus, wie dieser Gott ist. Wir haben nach Ostern zum Beispiel wieder einen Kurs, der heißt Glauben entdecken und da kannst du teilnehmen. Da stellen wir uns diesen ganzen kritischen Fragen auch, die man über Gott und über Glauben stellen kann. Wichtig, diese Sachen mal zu durchdenken. Und dann kannst du unverbindlich da mal kommen und schauen, ob dich das überzeugt, was wir da über Gott sagen und was wir da glauben. Bleib dran. Aber vielleicht bist du auch schon lange mit Gott unterwegs und dann ist es mit dem Staunen einfach gar nicht mehr so einfach. Und auch wenn du dir jetzt mal vorgestellt hast, dass du noch gar nichts von Gott weißt und eigentlich mir zustimmst, dass diese Tatsachen, die wir da im Evangelium glauben, eigentlich total revolutionär sind, aber du hast es schon so oft gehört, ja, es ist wie mit dem Internet. Na, vielleicht kennst du ja auch, Internet ist ganz normal. Jeder hat Internet. Aber eigentlich ist es was ganz Besonderes, oder? Du kannst, hast Zugriff über irgendein Gerät, kannst alle möglichen Fragen diesem Gerät stellen, vom Rezepten über Wissensfragen, so. Und du kriegst dann viele verschiedene Antworten. 0,0. Und über unsichtbare Wellen kommt das Internet zu dir. Ganz scary eigentlich, ne? Aber es ist normal geworden. Früher war das nicht normal. Ja, ich erinnere mich noch ganz am Anfang, da war das mit so einem Modemgerät, ne? Und dann musste man sich so einwählen, dann hat das immer so komische Geräusche gemacht. Und dann konntest du nicht telefonieren in dieser Zeit. Ja, du musstest erst mit deiner Familie musstest du absprechen und sagen, hey, ich würde gerne mal ins Internet gehen, will jemand telefonieren? Und dann haben alle gesagt, nein, okay, dann kann ich mal kurz ins Internet. Alle die jetzt jünger als 40 sind, die denken, was labert der Team eigentlich. Aber das war wirklich so früher. So, da kann ich mich nur gut dran erinnern. Und dann war das was total Besonderes. Und dann kam das, dass du gleichzeitig telefonieren und ins Internet konntest. Und dann war das hatte nicht jeder am Anfang. Da konnte man noch zu Hause Leute einladen und sagen, guck mal, ich kann gleichzeitig telefonieren und ins Internet. Und dann haben alle, wow, ja, wenn du das heute machst, stell dir mal vor, zeigst das Haus. Und jetzt kommt das Highlight, ich habe Internet. Das ist überhaupt nicht mehr besonders. Es ist ganz normal geworden, obwohl es eigentlich was Besonderes ist, was Cooles ist. Und uns geht es manchmal so mit dem Glauben. Ja, wir haben da was ganz Tolles, was eigentlich weltveränderndes, aber manchmal haben wir verlernt, darüber wieder zu staunen, obwohl es so wunderbar ist, so einzigartig. Ja, und wir müssen es an anderen Stellen auch, ja, in der Ehe zum Beispiel. Vielleicht bist du ja schon lange verheiratet. Das ist kein Geheimnis und da muss man sich auch nicht dafür schämen, dass nach ein paar Jahren Ehe das nicht mehr so spannend und kribbelnd ist wie ganz am Anfang. Dass man denkt, oh, was Besonderes und ich habe einen Ring und der Partner ist das ganze Leben bei mir und in jedem Tag und wir ziehen zusammen und das ist total, total cool. Und man wird das einfach ganz normal. Dann gewöhnt man sich dran. Im schlechten Fall stört man sich dran. Ja, aber es ist nichts mehr so Besonderes mehr. Und dann ist es gut und wichtig, nach diesen Verliebtheitsphasen immer mal wieder sich ganz neu bewusst zu machen, warum man eigentlich mit diesem Partner zusammengekommen ist. Und dann hilft es, ja, mal eigentlich eine Stunde Zeit zu nehmen, einen Stift und einen Zettel, und mal überlegen, warum bin ich damals mit dem Partner zusammengekommen. Und da kann man das mal aufschreiben. Und wie hat sich der Partner positiv auch verändert? Und was trägt der Partner alles Positives in unsere Familie und unsere Ehe bei, Dinge, die ich ganz selbstverständlich nehme. Und dann schreibt man sich mal auf und bleibt bei den positiven Sachen. Und dann kann man wieder neu ins Staunen kommen über das, was der Partner so mit reinbringt. Kann die Liebe wieder neu entfachen. Kann das Staunen wieder neu lernen. Und so ähnlich ist es auch bei Gott. Ne? Wenn wir uns Zeit dafür nehmen und auf das schauen, was Gott tut und wie er ist, dann können wir das Staunen auch wieder neu lernen. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir wieder neu das Staunen an Gott lernen, indem wir vielleicht uns Psalmen vornehmen oder Bibelabschnitte lesen und uns mit hineinnehmen lassen, wenn andere Menschen über Gott staunen. Wenn wir Anbetungsmusik hören, indem wir einfach in die Stille gehen und mal aufschreiben, was wir alles an Gott haben und was er uns alles beschenkt hat. Manchmal sind wir fixiert auf das, was uns Gott nicht schenkt, aber das ist auch mal gut, sich darauf zu konzentrieren, was Gott wirklich geschenkt hat. Und dass wir wieder neu staunen, was wir alles an Gott haben. Und wenn du das regelmäßig machst, dann führt das vielleicht zu dem, was Paulus in unserem Text so schreibt, ja, zum Staunen über Gott, das so groß ist, dass man sogar bereit ist, dafür zu handeln. Dann lässt uns das Staunen nicht einfach kalt. Ja, wenn du das bei deinem Ehepartner machst und das funktioniert, dann hast du am Ende dieser Zeit, denkst du, Mensch, okay, wie kann ich jetzt meinem Ehepartner vielleicht auch mal wieder was Gutes tun? Und dann führt das zum Handeln, weil die Liebe wieder neu entfacht ist, das Staunen wieder neu entfacht ist. Bei Paulus sieht das so aus. Ja? Paulus kommt vom Staunen und von der Anbetung dann plötzlich zu so einem Halbsatz, wo wir lesen, dass er im Gefängnis ist. Und diese Tatsache, dass er für diesen großen Gott und dafür, dass diese Botschaft von diesem großen Gott in die Welt hinausgeht, dass er dafür sogar bereit ist, ins Gefängnis zu gehen, das sagt ja ganz viel. Das sagt ja, dass er nicht nur labert, dass dieser Glaube an Gott nicht nur so ein Lippenbekenntnis ist, das sich irgendwie gut anhört. Ja, die Liebe zu Gott und zu meinen Mitmenschen, in dem Fall zu den Ephesern, die ist nicht nur so dahergesagt, sagt Paulus damit. Es ist mir ernst, ich bin deshalb im Gefängnis. Weil ich nicht aufhören kann, darüber zu sprechen. Glaube führt immer zu einer Form des Handelns. Immer. Wir leben es hier auch in der Gemeinde, indem wir Leute bereit sind, was zu investieren. Als ich die Predigt vorbereitet habe, dann war parallel hier ein Frauenfrühstück. ein paar hundert Frauen hier in der alten Druckerei und habe nachher dann mit den Mitarbeitern gesprochen und so. Dann habe ich mitbekommen, Freitagabend haben die schon angefangen, richtig viel ranzuklotzen und richtig viel zu arbeiten und aufzubauen, dieses Team. Am Samstagmorgen war ab 6 Uhr jemand schon da und die letzten sind nachmittags dann, als alles aufgeräumt war, erst gegangen. Warum? Ja, weil sich das lohnt, zu investieren, Zeit zu investieren, damit die Botschaft von Gott rüberkommt. Die Referentin hat sich vorbereitet, um über fokussiertes Leben zu reden, hat Zeit und Kraft investiert für diesen Vortrag. Warum? Natürlich, weil wir überzeugt sind, dass sich dieses Leben mit Gott lohnt. Dass es sich das lohnt, dafür Kraft und Zeit zu investieren. Wenn wir über Gott staunen und überzeugt sind, dass das, was er sagt, wirklich gut und heilsam ist für uns und für alle Menschen, dann führt das zum Handeln. Ganz normal. Auch für diesen Gottesdienst hier. Heute Morgen jeden Sonntagmorgen sind über 40 Leute aktiv, damit Gottesdienst stattfinden kann, hier vor Ort oder auch online. Warum? Weil sie glauben, es lohnt sich. Es lohnt sich, für Gott zu investieren, weil Gott ihnen Gutes geschenkt hat. Und das gilt für alle Arbeitsbereiche, auch die Dinge, die wir unter der Woche machen. Menschen engagieren sich und kommen ins Handeln, weil sie über Gott staunen und weil er es wert ist. Diese Gemeinde, die gibt es, weil Menschen sich vom Staunen über Gott ins Handeln bringen lassen. Und das machen sie nicht nur und machen wir nicht nur in der Gemeinde, sondern auch am Arbeitsplatz oder zu Hause in der Familie oder in der Nachbarschaft oder in den Vereinen. Wir staunen über Gott, wir wollen andere Menschen mitnehmen in dieses Staunen und leben deshalb zeugnishaft. Also, ich bin nur bereit, für etwas Opfer zu bringen, von dem ich weiß, dass es auch wert ist und nichts ist mehr wert als Jesus. Vielleicht denkst du, ja, aber was habe ich schon zu geben? Ich bin doch irgendwie gering. Ich bin vielleicht sogar der Allergeringste hier. Und da bist du in guter Gesellschaft. Paulus schreibt, mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Mir kommt es jetzt vor allem auf diesen ersten Teilsatz an. Mir, dem Allergeringsten, sagt Paulus. Und das ist nicht nur einmalige Rhetorik, sondern in anderen Versen, wie zum Beispiel in 2. Korinther 12, Vers 9, da sagt er das auch. Da redet er von der eigenen Schwachheit und sagt, dass Gott zu ihm gesagt hat, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das sagt Gott zu Paulus. Gerade in deiner Schwachheit kommt meine Gnade zur vollen Auswirkung. Das ist ja gerade der Kern des Evangeliums, ja? Dass das Evangelium bedeutet, dass wir die Gnade von Gott bekommen für unser eigenes Leben. Und dann hört die Gnade ja nicht auf. Die Gnade ist ja nicht nur da bis zu deiner Entscheidung für Jesus und dann glaubst du mal und dann musst du selber aber gucken, dass du irgendwie in die Pötte kommst, ne? Dann musst du das selber die Sachen bewirken. Das ist ja nicht das Evangelium, sondern die Gnade Gottes geht ja weiter. Wir brauchen die Gnade Gottes ja an jedem Tag unseres Lebens. Und Jesus will Veränderungen in uns bewirken, die wir selber ja gar nicht bewirken können, sondern mit seiner Gnade nur bewirken können. Und deswegen kommt es auch nicht auf unsere Kraft an. Wenn es darum ginge, dir selber die Ehre zu geben, selber irgendwie groß dazustehen und dich von Leuten bewundern zu lassen, dann bräuchtest du deine eigene Kraft. Dann bräuchtest du wirklich eine extra Portion Begabung. Dann bräuchtest du wirklich ganz viel Energie und Motivation. Und dann ging es ja um dich. Aber es geht ja nicht um dich. Es geht ja um Jesus. Es geht um seine Ehre. Und dann kommt sie ja viel stärker in deiner Schwachheit zum Ausdruck. Das ist das, was Paulus erlebt. Und das ist die gute Botschaft für dich und mich heute Morgen. Ja, dass Gott durch unsere Schwachheit glänzen will und sich verherrlichen will. Also egal, wie schwach du dich fühlst, du bist ein Teil in Gottes Reich, ohne den es nicht geht. weil nicht deine Stärke die Frucht hervorbringt, sondern Gottes Stärke die Frucht hervorbringt. Also Handeln, dieses Handeln aus dem Staunen Gottes, das kann selbst der Allergeringste, vielleicht sogar gerade der Allergeringste. Also egal wie unbedeutend du dich fühlst, du bist für Jesus und deshalb auch für uns als Gemeinde unglaublich bedeutsam. Du hast eine Stimme, einen Charakter, ein Begabungsspektrum, einen Platz in dieser Welt, den nur du ausfüllen kannst. In der Gemeinde, aber auch auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Und das Spannende ist herauszufinden, wie du diesen Platz in der Gnade Gottes ausfüllen kannst. Also sage nicht, ich bin zu schwach oder zu gering oder zu jung oder zu alt oder zu sonst irgendwas, sondern sage lieber, hier bin ich Gott. Gott, zeige du an mir deine Gnade und wie dein Plan verwirklicht wird. Erfülle du in mir und durch mich deinen Auftrag. Paulus schreibt es auch, er sagt, es ist mein Auftrag. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Gnade bekannt zu machen, ist unser Auftrag. Diese Gnade, die du selber erlebt hast, an dir, diese weiterzugeben und bekannt zu machen, das ist unser Auftrag. Und wusstest du eigentlich, dass du ganz automatisch in diesem Auftrag mit eingeschlossen bist? Das ist nichts nur was für Paulus. Ja, wenn wir den Epheserbrief lesen und überhaupt die ganze Bibel, das ganze Neue Testament, dann sehen wir, dass jeder von uns Teil von diesem Auftrag ist. Und sobald du Jesus nachfolgst, bist du nicht nur die Erfüllung von Gottes gutem Plan, sondern du wirst automatisch auch noch ein Teil davon. Aber du kannst nicht sagen, jetzt habe ich das Evangelium erkannt, die Gnade erkannt, jetzt ist Auftrag abgeschlossen, sondern dann wirst du als Teil dieses Auftrags, dieses Plans für andere auch ein vervielfältiger der Gnade Gottes. Vielleicht ist es, also du kannst gar nicht anders, als in diesen Plan mit eingeschlossen zu sein, weil Gott dich begnadigt hat. Das vielleicht ist vielleicht so wie beim Fitnessstudio. Ja, stell dir mal vor, du gehst ins Fitnessstudio irgendwann mal und dann sagst du, okay, und ich ziehe es aber auch wirklich gut durch. Und du wirst gut betreut und du hast einen guten Coach. Und weil du es durchziehst und so und weil du so gut gecoacht wirst, dann hast du innerhalb von 3-4 Monaten, sieht jeder plötzlich die Ergebnisse. Ja, du kriegst plötzlich Muskeln und weniger Fett und siehst fitter aus. Und alle sehen das an dir, weil du so eine enge Verbindung zu dem Fitnessstudio und zu deinem Trainer lebst. Das ist ganz normal, es ist ganz natürlich. Man sieht dann an dem äußeren Ergebnis, dass da jemand an dir arbeitet. Ja. Und es geht uns nicht um äußere Veränderungen, aber uns geht es um innere Veränderungen und da ist das ähnlich. Wenn du in die Nähe von Jesus gehst und innerlich durch seinen Geist verändert wirst, dann wird das Lebensveränderung in dir hervorbringen. Und man wird an dir selber sehen, dass du anders willst. Und Leute aus deinem Umfeld werden sagen, wow, so eine Lebensveränderung hat er in Gottes Gegenwart erlebt über die Jahre. Da will ich auch hin, in diese Gegenwart Gottes. So ähnlich wie die Leute dann sagen, wenn der diese Veränderung im Fitnessstudio erlebt hat, dann will ich auch in dieses Fitnessstudio und auch zu diesem Trainer. Entschuldigung, Pastor hustet euch heute Morgen was. Dann will ich auch zu dem Trainer. Auf jeden Fall will ich dahin, weil der ja diese Veränderung bewirken kann. Und so ähnlich ist es im Geistlichen auch, dann will ich auch zu diesem Gott sagen, die Leute, zu diesem Jesus, der das verändern kann. Ich will auch diesen Frieden, der daraus resultiert, aus der Nähe Gottes. Ich will auch diese Liebe zu anderen Menschen haben, die diese Person hat, die so in der Nähe dieses Gottes ist. Ich will diese Fähigkeit zur Ruhe bekommen oder vielleicht auch diese Aktivierung plötzlich. Da wird vielleicht ein Fauler plötzlich aktiv fürs Reich Gottes. Und dann denkt man, wow, das ist ja beeindruckend, dass Gott sowas bewirkt. Also Gott ist in uns am Wirken. Manchmal schnell und manchmal über Jahrzehnte hinweg. Aber je mehr wir das zulassen, desto mehr Sichtbarkeit bekommt es. Und wir können uns dem gar nicht entziehen, wenn wir in der Nähe Gottes sind, weil Gott uns verändert. Man ist automatisch drin, wenn man die Gottesgnade empfängt, ist man automatisch im Gnadengeschäft, weil Leute an einem sehen, wie man sich verändert. Und desto größer unser Zeugnis dann ist, desto mehr sehen die Leute das, und auch übrigens nicht nur die Leute, sondern die unsichtbare Welt. Ja, da staunen die bösen Mächte, schreibt Paulus. Ja, da staunen die bösen Mächte, wenn sie sehen, dass sie Macht über Mensch, dass sie Macht über Menschen verlieren. Wenn sie Gnade am Werk sehen. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Und dass sich das lohnt und auch die Treue lohnt, das sagt auch Paulus in den letzten Versen. Genauso hat Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen, und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Daher dieser Auftrag, an dem wir automatisch teil sind, der braucht auch Treue. Und ich komme so ein bisschen auch wieder zum Anfang zurück, wo wir gesagt haben, Mensch, lass uns mal neu staunen über Gott. Wenn wir in diesem Staunen treu sind und immer wieder neu das Staunen finden an Gott, dann erleben wir auch diese Veränderung. Weil Paulus sagt ganz klar, da nimmt er kein Blatt vor den Mund, zum Leben gehören auch Nöte, auch zum Leben als Christ. Und auch zum Dienst für Jesus gehören Nöte. Der Paulus war deshalb im Gefängnis. Er war im Gefängnis, weil er nicht aufhört, von diesem Jesus zu erzählen. Wenn er sagen würde, ich erzähle nie mehr was von Jesus, ich investiere nichts mehr für Gott, dann wäre er wahrscheinlich nicht im Gefängnis. Dann würde er was weiß ich was machen, aber er wäre wahrscheinlich nicht im Gefängnis. Aber Paulus sagt, er macht es trotzdem. Er ist trotzdem treu, trotz dieser Konsequenzen, weil er weiß, dass da was gibt, was größer ist als er selbst. Und dann sagt er, lasst euch davon nicht entmutigen. Für Paulus lohnen sich die Nöte, weil sein Leben ein Zeugnis für Jesus sein soll. Weil er so eng mit Jesus verbunden ist, gibt es dieses übergeordnete Ziel in seinem Leben, von dem er sagt, das ist wichtiger als mein Wohlbefinden. Also für alle, die Jesus in Treue nachfolgen und deshalb auch Nöte auf sich nehmen, ich mache euch Mut. Bleibt dran. Paulus macht uns hier Mut. Ja, wir sind nicht allein, wenn wir diese Nöte auf uns nehmen. Bei Paulus war das auch so. Er sagt, es lohnt sich. Vielleicht ist es Kritik, die auf dich einprasselt. Vielleicht Kritik, die du gar nicht verstehen kannst, weil du Jesus dienst. Vielleicht sind es irgendwelche Nachteile, die du in Kauf nehmen musst. Oder Zeit, die du nicht mehr hast für anderes. Oder was weiß ich was. Irgendwelche Nöte. Es lohnt sich, diese Nöte durchzumachen und Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn man Jesus nachfolgt. Weil die Frucht, die aus dieser Nachfolge kommt, viel größer und viel wichtiger ist als das eigene Wohlbefinden. Es geht um Menschen, die man für Gott und für die Ewigkeit retten kann. Und deshalb macht das auch Sinn mit den Nöten und lohnt es sich das. Glauben wir das eigentlich? Ich will mich da immer wieder von Gott herausfordern lassen, dass ich das glaube, dass sich das wirklich lohnt, dass ich das lebe und umsetze. Vor allem, weil Treue bei Gott nie eine Einbahnstraße ist. Wir können ja überhaupt erst nur treu sein, weil er treu zu uns, mit uns ist. Ne? Er nimmt uns ja immer wieder an, trotz unserer Schuld, trotz unserer Sünde, trotz unserer Untreue. Ein Leben lang erfahren wir das, dass Gott immer noch sein Ja zu uns hat. Und von dieser Treue dürfen wir lernen. Und diese Treue dürfen wir in unserem Leben auch weitergeben. Und deshalb können wir Gott auch treu sein in Zeiten, die schwierig sind. Aber diesen Zuspruch, den finde ich auch wichtig. Christus ist dir treu. Und vielleicht brauchst du den heute Morgen, diesen Zuspruch. Weil das Leid groß ist in deinem Leben. Und du dich vielleicht manchmal fragst, wo ist Gott? Aber Gott ist treu in allen Herausforderungen. Und das ist schon ganz schön cool. Also ich muss zum Ende kommen. Wiederhol nochmal die die Punkte der Predigt, die fünf Punkte. Also, lass uns immer wieder neu staunen lernen, immer wieder neu aufblicken zu diesem Jesus, immer wieder neu diese Zeit Gott auch zu geben und seinem Wort zu geben, dass wir ins Staunen kommen, weil er ist wirklich zum Staunen, dieser Gott, und das, was er tut, ist wirklich zum Staunen. Und dann lass uns von diesem Staunen zum Handeln führen, dass wir das nicht nur für uns behalten, sondern dass wir das weitergeben. Und selbst dann, wenn wir uns für die Allergeringsten halten, aber wir wissen, die Gnade hat uns gerettet und die Gnade hilft uns auch zum Zeugnis und zum Dienst, und wir nehmen diese Gnade an. Und wir wissen, dass wir schon automatisch Teil des Auftrags sind, dass wir uns dem nicht entfliehen können. Es gibt nichts Passives am Christsein, ne? Sondern selbst wenn Gott an uns handeln und andere sehen, das sind wir schon Teil des Auftrags und wollen Gott bekannt machen, allen Menschen in unserem Umfeld. Und dazu braucht der Auftrag aber auch unsere Treue, weil das nicht nur immer ganz leicht geht, sondern weil wir da auch manchmal Rückschläge erleiden oder Versuchungen erleiden oder andere Dinge erleiden, die Treue von uns fordern. Und dabei wissen wir, dass Gott uns treu ist. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns wieder neu zum Staunen bringen kannst über das, wer du bist und wie du bist und was du für uns getan hast. Und dieses Evangelium, das viele hier drin schon so viel gehört, schon so oft gehört haben, ja, das wünsche ich mir sehr, dass das in mir und in uns allen immer wieder neue Staunen hervorruft, dass wir immer wieder mehr begreifen, was das bedeutet, und dass wir uns anstecken lassen von dieser Freude und von diesem Staunen, das wir gerade bei Paulus gelesen haben. Und dass wir dann das weitersagen an andere Menschen, diese Gnade weitergeben und zum Zeugnis werden für viele, in der Treue, die du auch uns gegenüber zeigst. Dir zur Ehre. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.